Es ist 7 Uhr und wir beginnen mit dem Pakt zwischen der EU und der Türkei. Geld gegen bessere Grenzkontrollen, so lautet er, und erntet Kritik, bevor er definitiv ist. Dann geht es um den Klimawandel. Die Chancen auf eine Einigung in Paris stehen gut, sagt der US-Klimaexperte, aber die Umsetzung werde schwierig. Und wir gehen ins Training, ins Parlamentariertraining, zusammen mit Neuständerat Josef Dittli aus Uri. Das Samstagswetter bringt im Norden Schnee oder Schneeregen bei 3, im Süden teilweise Sonne bei 9 Grad. Im Studio ist Tina Herren. Guten Morgen. In der Flüchtlingskrise ist die EU auf die Hilfe der Türkei angewiesen. Sie legt der Türkei deshalb einen Aktionsplan vor und ist auch bereit, dafür zu zahlen. Eine Chance für die Türkei, welche diese morgen am Gipfel in Brüssel nutzen will. Auslandredaktor Walter Müller.
Der Plan sieht vor, dass die Türkei ihre Landesgrenzen zu den EU-Nachbarn Bulgarien und Griechenland strenger kontrolliert. Illegale Migranten sollen an der Weiterreise nach Westeuropa gehindert werden. Zudem soll die Türkei abgewiesene Asylbewerber aus EU-Staaten übernehmen und in Flüchtlingslagern unterbringen. Weiter möchte die EU, dass die Türkei in ihrem Land Schulen für Flüchtlingskinder baut und Erwachsenen Arbeitsmöglichkeiten bietet. In der Türkei befinden sich bereits über 2 Millionen Flüchtlinge, meistens aus Syrien oder dem Irak. Laut Amnesty International erhält jedoch nur jeder 10. Unterstützung vom türkischen Staat, der Rest muss sich selber durchschlagen. 3 Milliarden Euro will die EU der Türkei bezahlen, wenn sie den Aktionsplan umsetzt. Die Türkei verlangt von Brüssel im Gegenzug erleichterte Visabestimmungen zur Einreise in EU-Staaten und schnellere Beitrittsverhandlungen mit der EU. Kritiker, vor allem in Deutschland, befürchten jedoch, dass die EU nun zu schnell darüber hinwegsieht, dass die Türkei die Medienfreiheit missachtet und ihre Minderheiten nicht schützt. Die massive Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei müsse thematisiert werden, statt mit der Regierung Erdogan dreckige Deals über die Abschottung Europas zu schließen, sagte eine Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag.
Walter Müller. Und jetzt zu weiteren Meldungen mit Markus Amrain.
Papst Franziskus hat in Uganda den Umgang der internationalen Gemeinschaft mit den Flüchtlingen als einen Test für die Menschlichkeit bezeichnet. In einer Rede in der Hauptstadt Kampala lobte er Uganda für seine Aufnahme von 500.000 Flüchtlingen in den vergangenen Jahren. Diese waren vor allem vor der Gewalt in den Nachbarländern Demokratische Republik Kongo und Südsudan geflohen. Mit seinem Besuch in Uganda wolle er die Aufmerksamkeit auf Afrika insgesamt lenken, sagte Franziskus. Die brasilianische Umweltministerin hat eine 5 Milliarden Dollar schwere Klage angekündigt gegen 2 internationale Bergbaukonzerne. Es geht dabei um die schwere Umweltkatastrophe am Fluss Rio Doce. Vor 3 Wochen waren bei einer Eisenerzmine am Fluss 2 Rückhaltebecken ausgelaufen. In der Folge verschmutzte giftiger rötlicher Schlamm den Fluss über eine Strecke von rund 800 Kilometern bis zur Mündung in den Atlantik. Mehrere Tonnen toter Fische wurden seither gefunden. Zudem können die Bauern entlang des Flusses das Wasser nicht verwenden. Portugals neue Linksregierung will die Sparpolitik des Landes zwar beibehalten, aber lockern. Das Wirtschaftsprogramm von Ministerpräsident António Costa sieht vor, dass das Budgetdefizit für das nächste Jahr 2,8% der Wirtschaftsleistung betragen soll. Die konservative Vorgängerregierung hatte ein Defizit von 1,6% vorgesehen. Mehr ausgeben will die Linksregierung unter anderem für Soziales und für Bildung. Japan will in der Antarktis schon bald wieder auf Waljagd gehen. Dies trotz einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes, der vor 1,5 Jahren entschieden hatte, dass Japan sämtlichen Walfang einstellen müsse. Die japanische Fischereibehörde begründet die Wiederaufnahme der Waljagd mit neuen Fangquoten. Demnach plant Japan pro Jahr noch 333 Zwergwale zu töten, nach offiziellen Angaben zu wissenschaftlichen Zwecken. Seit 1987 ist der kommerzielle Walfang praktisch weltweit verboten. Die Jagd zu wissenschaftlichen Zwecken ist grundsätzlich möglich.
Es ist gleich 6:55. Präsident Barack Obama reist nächste Woche mit einem klaren Ziel an die Klimakonferenz von Paris. Die USA wollen im Kampf gegen die Erderwärmung eine Vorreiterrolle spielen. Doch werden auf diese Worte auch Taten folgen? Beat Soltermann hat mit Rafe Pomerantz gesprochen. Er war unter Bill Clinton für die Klimaverträge zuständig und berät heute Obama.
Für Präsident Barack Obama ist der Kampf gegen den Klimawandel wichtig. Er weiß, dass dieser Kampf nur mit der Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen ist. Deshalb war er kürzlich auch in Alaska und hat dort als erster US-Präsident die Arktis besucht.
I think it's more apparent here.
In der Arktis seien die Veränderungen besonders deutlich sichtbar, sagt Klimaexperte Rafe Pomerantz. Temperaturen, die doppelt so schnell ansteigen wie im Rest der Welt, Permafrost, der auftaut, Gletscher, die schmelzen, eine Schneedecke, die sich verkleinert.
The consequences of what's happening in the Arctic are vast, but they signal the onset of the whole system.
Was man in der Arktis beobachte, sei enorm, aber nur ein Teil des weltweiten Klimawandels, sagt er. Rafe Pomerantz begrüßt es, dass Obama in seiner zweiten Amtszeit die Reduktion von Treibhausgasen zu einer Priorität gemacht hat. Seine Erwartungen an die Klimakonferenz in Paris sind denn auch hoch. Die Chancen, dass die Länder sich auf ambitiöse CO2-Reduktionsziele einigen, seien noch selten so groß gewesen, glaubt er. Die ganze Welt müsse mitmachen, die Zusagen müssten bedeutsam sein und dann müsse das alles in den Ländern auch noch umgesetzt werden, so Rafe Pomerantz. Beim letzten Punkt ist Pomerantz, der in der Clinton-Regierung für Klimaverträge zuständig war, weniger optimistisch. Mit gutem Grund. Der US-Kongress hat in den letzten 25 Jahren alle Klimaverträge und Gesetze blockiert. Widerstand kommt von Demokraten aus Bundesstaaten mit Kohleindustrie und von fast allen Republikanern. Das ist auch der Grund, warum die Obama-Regierung darauf besteht, dass eine allfällige Einigung in Paris nicht als bindendes Abkommen ausgestaltet wird. Ein solches hätte innenpolitisch einen schweren Stand, denn es müsste, wie das Kyoto-Abkommen 1997, vom Senat genehmigt werden. Doch auch so schmieden die Gegner von Obamas Umweltpolitik schon Pläne, wie sie Vorschriften zur CO2-Reduktion stoppen können. Und mehrere Bundesstaaten haben bereits Klagen gegen strengere Auflagen eingereicht. Dabei waren die Republikaner nicht immer gegen den Umweltschutz. Präsident Nixon gründete die US-Umweltbehörde, der erste Präsident Bush brachte ohne Gegenstimmen ein Luftreinhaltegesetz durch den Kongress. Republikaner und Demokraten zogen am gleichen Strick.
That's the kind of bipartisan thing, system we need to return to.
Wenn es nach Rafe Pomerantz ginge, muss dieser Geist der Überparteilichkeit wieder in die US-Politik zurückkehren.
In die Schweiz. 66 Parlamentarierinnen und Parlamentarier erleben am nächsten Montag in Bern eine Premiere. Ihre erste Session im Bundeshaus beginnt. Vielen Neulingen fehlt aber das Wissen bei den grossen Themen der Schweizer Politik. Deshalb hat die ETH Zürich einen Einführungskurs organisiert. Unter den wenigen Angemeldeten Neoständerat Josef Dittli aus dem Kanton Uri. Nicoletta Cimino berichtet.
Seit fast 30 Jahren ist FDP-Mann Josef Dittli Politiker. Zuerst Gemeinderat, dann Urne-Regierungsrat, Sicherheits- und dann Finanzdirektor. Trotz dieser großen Erfahrung hat er sich nach seiner Wahl in den Ständerat für den Einführungskurs angemeldet. Klar habe er viel Erfahrung, aber eben auch Wissenslücken. Die gelte es aufzufüllen, sagte er am Mittwochabend vor Kursbeginn.
Es ist schon der Bereich der internationalen Politik, Europarecht und so weiter. Genau dort, wo ich meine, dass ich dankbar bin für Hintergrundwissen, wo ich ohnehin an mir hätte arbeiten wollen. Und dank dieser Ausbildungslage muss ich das nicht im Selbststudium tun.
Europapolitik war denn auch ein wichtiger Teil des Seminars, das die ETH Zürich auf die Beine gestellt hatte. Aber nicht nur, Vorlesungen gab es auch in rein schweizerischen Themen wie den Sozialversicherungen, Steuern oder der Energiepolitik. Angemeldet hatten sich nur 14 Personen, bei insgesamt 66 Neo-, National- und Ständeräten eine bescheidene Zahl. Und nun, nach 3 Tagen. Zufrieden, Josef Dittli?
Es war sehr interessant, abwechslungsreich und hat mich echt bereichert.
Das Programm sei ehrgeizig gewesen, die Fülle an wichtigen Themen intensiv und konzentriert, aber...
Ich gehe einmal davon aus, dass es auch im Parlament Konzentration braucht. Vor diesem Hintergrund war das ein gutes Training.
Das Highlight war für Josef Dittli das Treffen mit ehemaligen Parlamentariern, Leuten wie SVP-Mann Caspar Bader, Franco Cavalli von der SP oder Urs Schwaller von der CVP.
Weil die uns wertvolle Tipps geben konnten, Verhalten, wie man sich in Kommissionen verhält, wie man Vorstöße einreicht, wie man mit den Medien umgeht, und zwar nicht die obligaten Tipps, sondern eben jene, die aufgrund von Erfahrungen da gute Ratschläge sind.
Welche Ratschläge? Das bleibt das Geheimnis der Kursteilnehmer. Gute Ratschläge, an die sich Josef Dietli am Montag erinnern wird. Dann beginnt für ihn die erste Session als Urne-Ständerat.
Nicoletta Cimino berichtete. Sie hören heute Morgen, wir kommen zum Sport. Die Schweizer Skifahrerin Lara Gut meldet sich zurück. Sie ist beim zweiten Saisonrennen auf den ersten Platz gefahren. Michelle Schönbächler.
Lara Gut gewann den Riesenslalom von Aspen vor Eva Maria Brehm aus Österreich und der Italienerin Federica Brignone. Die Schweizerin verbesserte sich im zweiten Lauf vom dritten auf den ersten Platz. Sie profitierte dabei auch vom Ausfall der führenden Michaela Schifrin aus den USA. Lara Gut hat im Sommer viel in ihre letztjährige Sorgendisziplin Riesenslalom investiert und darum...
Ich glaube, es ist alles zusammen. Wir haben gut geschafft im Sommer mit dem Material, passt es mit meinem Dad und was wir für Trainings können machen im Sommer. Und wenn ich am Start gehe von einem Riesen, ich freue mich wieder.
In der letzten Saison fuhr die Tessinerin nur einmal unter die besten 10 in dieser Disziplin. Nun stehen bereits ein vierter und ein erster Rang zu buchen.
Wenn ich im Sommer gedacht hätte, dass ich schon nach dem zweiten Rennen mehr Punkte hätte gemacht als die ganze Saison letztes Jahr im Riesen, hätte ich sofort untergeschrieben. Und schon in den letzten Tagen habe ich gemerkt, es geht wieder gut im Riesenslalom. Ich muss das wirklich noch im Kopf mehr reinstecken, dass ich das Riesenslalom wieder kann.
Sagt Lara Gut. Heute geht es in Aspen weiter mit dem Slalom der Frauen. In Lake Louise bestreiten die Männer eine Abfahrt. In der Eishockey-Meisterschaft gewannen die SCL Tigers das Berner Derby gegen den SCB mit 6:5 nach Penaltyschießen. In einer spektakulären Partie brachte erst der 16. Penalty die Entscheidung. Thomas Nüssli traf und sicherte den Langnauer Gästen 2 Punkte. Matchentscheidend sei der Wille gewesen, ist Thomas Nüssli überzeugt.
Ja, absolut. Wir müssen immer 100% geben, weil sonst liegen für uns keine Punkte drin. Und manchmal ist es auch ein Zufallsprinzip, aber wir nehmen das natürlich.
Langnau feierte erst den zweiten Auswärtserfolg in dieser Saison und hat das Tabellenschlusslicht nun abgegeben. Der EV Zug hat derweil seinen zweiten Tabellenplatz gefestigt. Zug setzte sich in Lugano mit 2:1 durch. Und mit 3 Punkten Vorsprung bleiben die ZSC Lions an der Tabellenspitze. Die Zürcher gewannen gegen Lausanne mit 2:0. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft der Frauen, sie hat gestern auch ihr drittes Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. Die Schweizerinnen setzten sich in Nordirland mit 8:1 durch und bleiben an der Tabellenspitze.
Und vom Sport jetzt zu Börse und Wetter, Markus Amrain.
Die Daten von SIX Financial Information. Der Dow Jones Index in New York hat 0,1% verloren. Der Euro wird zu 1.0912 gehandelt, der Dollar zu 1.0300. Das Wetter. Heute ist es im Norden oft bewölkt und zeitweise fällt Schnee. Unterhalb von 700 Metern teils auch Schneeregen. Die Temperaturen erreichen rund 3 Grad. Im Mittel- und Südtessin scheint oft die Sonne bei 9 Grad.
Soweit die Frühinformationen am Samstag von heute Morgen. Mehr von uns gibt es jederzeit auch im Netz. srf.ch/news. Verantwortlich ist Erich Wies. Mein Name Tina Herren.